In der heutigen Folge von Mit Herz und Haltung geht es gleich um die Themen sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt in der katholischen und evangelischen Kirche. Wenn euch das besonders berührt oder beschäftigt, dann empfehlen wir euch, diese Episode am besten nicht alleine zu hören oder euch vielleicht eine andere Folge aus unserem Angebot auszusuchen. Informationen für Betroffene von Missbrauch und deren Angehörige findet ihr auf dem Hilfeportal sexueller Missbrauch, bei der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch oder auch auf der entsprechenden Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Die Links dorthin haben wir für euch in die Shownotes gestellt, also in den Begleittext zu diesem Podcast.
Ich glaube, dass es uns als Christen besser anstünde, in welcher Kirche auch immer, dass wir vor allem auf das Leid der Betroffenen wirklich hören und schauen und daraus und mit Betroffenen das entwickeln, was dazu hilft, dass die Kirchen ein sichererer Ort sind und werden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Zwei Kirchen, ein Problem. Professor Dr. Hans Zollner zu den Haupterkenntnissen aus der Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ihr seid goldrichtig beim Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Wir liefern euch hier regelmäßig Input zu den wichtigen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Theologie, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Am 25. Januar wurden die Ergebnisse der Forschungsgruppe Forum veröffentlicht. Die Abkürzung Forum steht für Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und der Diakonie in Deutschland. Ja, und spätestens seitdem ist klar, dass es auch in der Evangelischen Kirche in Deutschland tausendfache Fälle von sexualisierter Gewalt durch Haupt- und Ehrenamtliche gab, die durch die verantwortlichen Kirchenleitungen nur selten richtig verfolgt wurden. Worin genau liegen Defizite und Spezifika beim Umgang mit Missbrauch in der evangelischen Kirche? Inwieweit sind katholische und evangelische Kirche vergleichbar? Was bedeutet die Studie für den synodalen Weg? Und worauf kommt es bei Prävention und Aufarbeitung in den Kirchen, aber auch in der Gesellschaft insgesamt an? Darüber hat meine Kollegin Karin Wollschläger anlässlich der Veröffentlichung vor wenigen Tagen mit einem Experten gesprochen, der im vergangenen Jahr schon einmal Gast hier im Podcast war, mit dem Jesuiten Hans Zollner. Zollner ist Theologe, Psychologieprofessor und Psychotherapeut. Er leitete das Zentrum für Kinderschutz in Rom. Seit 2021 ist er der Direktor des Instituts für Anthropologie und interdisziplinäre Studien über Menschenwürde und Fürsorge an der Päpstlichen Universität Gregoriana, ebenfalls in Rom. Bis 2023 war er zudem Mitglied der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Hans Zollner über die Forumstudie der Evangelischen Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Wenn in den vergangenen Jahren über Missbrauchsfälle gesprochen wurde, war meist von der katholischen Kirche die Rede. Die neue Studie zeichnet nun auch für die evangelische Kirche ein dramatisches Bild. Pater Zollner, wie erwartbar war das?
Das war sehr erwartbar. Wenn man sich im internationalen Vergleich die wenigen Studien anschaut, die es gegeben hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, auch da war immer jetzt was Lutheraner, Anglikaner, Methodisten, Baptisten, wo immer es da Zahlen gab, waren die sehr vergleichbar in der Prävalenz sowohl der Betroffenen als auch der Täter. Da gibt es Unterschiede, aber im Grunde war das sehr erwartbar, dass auch die evangelische Kirche massiv mit diesem Thema zu tun hat.
Haben Sie eine Erklärung, warum es bisher so wenige evangelische Studien gibt, auch weltweit?
Also das eine ist sicher, dass in der katholischen Kirche es einige Faktoren gibt, die Leute auch in der Wissenschaft beziehungsweise auch in der Öffentlichkeit anziehen und wo man sagt, also das ist ein Grund, warum in der katholischen Kirche Missbrauch geschieht, also Zölibat oder die männliche Hierarchie im Klerus und so. Und das hat offensichtlich den Blick sehr auf die katholische Kirche fokussieren lassen. Das zweite Element, die katholische Kirche ist halt eine weltweit und ist insofern auch relativ vergleichbar. Also vom Klerus her, von den institutionellen Gegebenheiten her. Und das hat es sicherlich erleichtert, während in den evangelischen Kirchen das ja sehr unterschiedlich ist und da kaum Vergleichsstudien angestellt werden können.
Seit der Veröffentlichung dieser EKD-Studie haben wir es mit zwei verschiedenen Zahlenpaaren zu tun. Da ist zum einen sind die auf der Aktenlage ermittelten 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Täter. Und dann gibt es aber auch noch eine Hochrechnung, eine spekulative Hochrechnung, wie die Wissenschaftler selbst sagen. Danach gibt es mindestens 9.355 Betroffene und 3.497 Beschuldigte. Und selbst das sei nur, Zitat, die Spitze der Spitze des Eisbergs. Zugleich regt sich da dann Kritik. Wie hilfreich und seriös sind solche Hochrechnungen? Ich erinnere mich, dass bei der katholischen Missbrauchsstudie in Frankreich 2021 auch mit Hochrechnungen gearbeitet wurde. Da kam man dann auf Zahlen von bis zu 200.000, 300.000 Opfern.
Gut, man muss das immer in der Perspektive sehen. Also es ist, wie der Herr Dressing ja gesagt hat, der diese Zahl vorgelegt hat, eine hochspekulative Zahl, die extrapoliert wird, die auf der Grundlage des vorhandenen Zahlenmaterials eben schaut, wenn ich alle Faktoren mit einberechne, wenn ich Zugang gehabt hätte zu allen Personalakten, was ja in diesem Fall bei 19 von 20 evangelischen Landeskirchen nicht der Fall war, dann kommen wir auf eine sehr, sehr viel höhere Opferzahl. Und das muss man insofern, ja, also in Rechnung stellen. Das ist eine statistische Rechnung, die ausgeht von einem soliden Zahlenfundament und das halt hochrechnet. Das ist nicht dann die exakte Zahl, die werden wir nie wissen. Das wird sich nie ganz genau feststellen lassen. Und ehrlich gesagt, das ist auch, glaube ich, kann nicht das Ziel sein. Das Ziel ist, dass wir von der Dimension des Missbrauchs eine annähernde Ahnung bekommen, denn viele Leute glauben, dass es auch in der Gesellschaft, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, Sport und öffentliche Schule und auch natürlich in der Familie, nicht so weit verbreitet ist, wie es offensichtlich vorkommt. Und in Frankreich oder jetzt zuletzt auch in Spanien, wo solche statistischen Rechnungen angestellt wurden und die Projektion von Daten vorgenommen wurde, ist immer die Kritik gekommen, dass das ja nicht stimmen könne und dass das viel zu hoch sei. Das ist leider vermutlich nicht der Fall. Nur, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt von angezeigten Fällen oder von bekannten Fällen spreche oder von jenen, die ich wissenschaftlich fundiert vermuten kann.
Bei der Vorstellung haben ja sowohl Wissenschaftler wie auch Betroffene immer wieder betont, man soll jetzt nicht allein die Studie anhand dieser genannten Zahlen bewerten, sondern wichtiger seien eben die qualitativen Ergebnisse. Teilen Sie diese Einschätzung?
Naja, also man muss natürlich die Zahlen kennen und man muss auch jetzt mit Blick auf die evangelischen Kirchen sagen können, also die Vorstellung, dass in den evangelischen Kirchen weniger oft Missbrauch verübt worden ist, in der Proportion der Zahlen ist falsch. Also das ist genauso vergleichbar mit den Zahlen in der katholischen Kirche. Und deshalb ist es wichtig, dass man mit diesen Mythen da mal aufräumt und meint, dass das ein katholisches Problem nur sei. Es ist auch ein evangelisches, es ist ein orthodoxes, es ist ein jüdisches, es ist ein hinduistisches, ein buddhistisches, das ist nicht nur ein katholisches. Und das kann man damit schon ganz gut belegen. Das Zweite ist, hinter jeder Zahl, hinter jeder Person, die da genannt ist, steht ein Lebensschicksal. Und deshalb ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass das nicht einfach nur wolkige Zahlen sind, sondern dass da harte, sehr schmerzhafte Realität dahinter steckt. Und dass das Betroffene sind in ihren Bedingungen des Lebens, in all dem, was das für sie für Konsequenzen hatte, für ihr persönliches Leben, für ihr Berufsleben, für ihre Beziehungen. Also das muss man schon auch so hart mal vor die Nase bekommen. Das Zweite ist, natürlich ist es wichtig, dass wir von dem Schock über die Zahlen nicht einfach so gelähmt sind, dass man dann sagt, ja, um Gottes Willen, das ist so groß, da kann man nichts machen, beziehungsweise der Überstieg von dem Wissen über die Daten zu dem Handeln erschwert wird. Das haben wir ja oft auch bei katholischen Veröffentlichungen dieser Art gesehen, dass alle Welt ganz entsetzt ist und sich dann auch so äußert, aber daraus nicht unmittelbar folgt, dass man etwas Entsprechendes ändert, nämlich an den Strukturen, an den pädagogischen, an den Bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Und das ist das, was ich ja seit Jahren schon auch anspreche, dass es zwar auch um Leitlinien und um Gesetzesänderungen geht, ohne Zweifel, dass aber die wichtigere, die fundamentalere Frage ist, füllen wir diese Gesetze, diese Richtlinien, die Fortbildungsmaßnahmen auch mit dem, was wir als Einstellung mitbringen und auf das schauen, wirklich was uns selber bewegt, Menschen in Kirche, in Gesellschaft insgesamt sicherer aufwachsen und leben zu lassen.
Die Forscher haben ja auch bemängelt, die Landeskirchen hätten nur schleppend und unzureichend Akten zur Verfügung gestellt. Kirchenvertreter weisen das teils zurück, teils sagen sie, dass sie schlicht keine Kapazitäten gehabt hätten, alle Akten zu sichten. Ist es ein zulässiges Argument oder doch eine etwas schale Schutzbehauptung?
Das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen, aber es ist schon so, dass man sich fragen muss, warum die verschiedenen Landeskirchen nicht schon im Vorhinein gewarnt waren und sich selber Gedanken gemacht haben, was das alles bedeuten wird als Arbeitsaufwand. Auch hier hat ja der Herr Dressing gesagt, dass die katholischen Bistümer deutlich besser zugearbeitet haben. Und ich nehme nicht an, dass der Personalstand da sehr viel höher gewesen ist. Also ich weiß es nicht, aber es ist natürlich schon eine große Frage, warum 19 von 20 Landeskirchen nicht das geliefert haben, was notwendig gewesen wäre, um ein kompletteres Bild zu bekommen.
Schauen wir jetzt mal auf die inhaltlichen Ergebnisse. Was sind es denn für Erkenntnisse, die wir nicht schon ähnlich aus katholischen Studien hätten?
Ja, gut, also es gibt einige Sachen, die in diesem Bericht herausstechen und die es so im Katholischen nicht geben kann. Zum Beispiel die Rolle des Pfarrhauses, das ja offensichtlich in den evangelischen Zusammenhängen hoch idealisiert war und vielleicht auch ist noch und hoch stilisiert. Das Zweite ist, dass es auch in diesen Zusammenhängen und auch mit einer, sagen wir mal, flacheren Hierarchieanmutung, was ja nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht, auch Missbrauch von Macht einhergehen kann, beziehungsweise einhergeht. Und dass das nicht einfach nur mit einer, sagen wir mal, klerikal-pyramidalen Struktur wie in der katholischen Kirche verbunden sein kann, sondern eben auch mit mehr Partizipation und der Anmutung von mehr Kontrolle, was aber offensichtlich nicht geschehen ist. Und ja, wie Sie richtig sagen, das sind jetzt vom Prinzip her nicht sehr viele Neuigkeiten. Also was jetzt zum Beispiel die Verantwortungsabschiebung angeht, also dass man auch in der evangelischen Kirche nicht weiß, wer wann was wie hätte machen sollen und machen müssen, sondern dann in ein Netz hineinkommt, wo man letztlich nicht weiß, wer die Verantwortung zu tragen hat, dass Betroffene nicht angehört wurden, beziehungsweise dass Missbrauch weitergehen konnte, obwohl man etwas hätte machen können und wissen müssen. Das ist auch schon vom Prinzip her, schon seit vielen Jahren klar, dass also nicht nur eine strikte und rigide hierarchische Struktur ihre Probleme hat, sondern eben auch eine unklare und nicht sagen wir mal, eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Und das macht es einfach leicht, sowohl Verantwortung als auch Rechenschaftspflicht abzubiegen. Und das sehen wir jetzt, also wieder gespiegelt im Kontext der evangelischen Kirchen, auf deren Weise.
Die Forscher attestierten der evangelischen Kirche auch Konfliktunfähigkeit. Zitat, es gibt das Bedürfnis, immer schnell Harmonie herzustellen, sagte Studienleiter Martin Waslawick. Wie ordnen Sie das ein? Und ist es etwas, was Sie bei der katholischen Kirche auch als Phänomen beobachten?
Was dahinter steckt, ist natürlich die Frage, erstens, wie konfrontiere ich jemanden mit Vorwürfen, die gegen ihn oder sie erhoben werden? Und da ist genauso wie im Katholischen sicherlich die Frage, wie kann ich das mit der nötigen Klarheit und Härte Menschen konfrontieren mit diesen Anschuldigungen? Und das ist im katholischen Bereich sicherlich oft weder passiert, noch entsprechend auch weiterverfolgt worden, wenn es passiert ist. Und ich vermute, dass es unter der Maxime, wir sind doch Christen und wir sind Brüder und Schwestern und wir müssen uns da auch vergeben und wir müssen verstehen, was sich da eventuell bewegt hat. Und ich versuche mich in dich hineinzuversetzen, was da in einer Stresssituation meinetwegen passiert ist. Also diese Art von Überlegungen und Empfindungen kann da eine große Rolle gespielt haben. Und das zeigt die Notwendigkeit, dass man sich auf Standards verständigt und dass diese Standards auch eingefordert und durchgeführt werden.
Manche konservative katholische Kreise sehen sich jetzt durch diese EKD-Studie natürlich in ihrer Kritik am synodalen Weg und katholischen Reformplänen bestätigt. Die sagen, seht ihr, bei der evangelischen Kirche gibt's kein Zölibat und es gibt demokratischere Strukturen und trotzdem haben die auch Missbrauch. Was entgegnen Sie denen?
Naja, also wie gesagt, es war bekannt, dass es in anderen protestantischen Kirchen also genauso Missbrauch gibt wie in der katholischen Kirche. Wenn man die Studien international liest, dann ist das keine Überraschung. Zweitens weiß ich jetzt wirklich nicht, wie stark der synodale Weg tatsächlich also diese Dinge so in den Vordergrund gerückt hat, beziehungsweise wie zentral sie sind für das jetzige Vorgehen auch des synodalen Weges. Ich glaube, dass es Anfragen gibt, die für die katholische Kirche wichtig sind, die zu bedenken. Das habe ich auch bei der Vollversammlung des ZDK Ende November selber den Delegierten dort gesagt. Also das ist, und das betrifft natürlich auch die Laienorganisationen in der katholischen Kirche. Das ist ja nicht nur ein klerikales Problem, sondern das betrifft auch Verbände und andere Institutionen, abgesehen von den katholischen Familien, natürlich genauso. Also insofern glaube ich, dass der Blick da genauso scharf bleiben muss und dass man sich genauso über die strukturellen, institutionellen und die personellen oder Fortbildungsmaßnahmen weiterhin unterhalten muss und auch dazu tatsächlich was weiterentwickeln muss. Ich finde es auf der anderen Seite erstaunlich, dass in den Reaktionen auf den evangelischen Bericht jetzt bei einigen katholischen prominenten Stimmen sofort der Rückbezug auf die Situation in der katholischen Kirche kam. Also ich finde es aus psychologischer Sicht einigermaßen erstaunlich, dass man einen Bericht, der auf die evangelische Kirche geht, dann sofort hernimmt als eine Folie, die auch für die katholische Kirche gilt. Nein, es geht zunächst für die evangelischen Kirchen mal darum, dass sie schauen, was ihre spezifischen eben Machtverhältnisse angeht, was ihre theologische Verbrämung auch von Vergebung und so auch bei so schweren Verbrechen wie Missbrauch angeht. Da soll meines Erachtens die Evangelien auch mal ihre Hausaufgaben selber machen. Wir sind als katholische Kirche da sicher nicht diejenigen, die alles gelöst hätten, aber wir haben schon einige Dinge auf den Weg gebracht und das wird noch viele Jahre brauchen, aber die evangelische Kirche oder Kirchen haben jetzt ihre Hausaufgaben zu machen.
das ist ja auch eine Frage, die im Raum steht, ne? Hätte die evangelische Kirche nicht viel früher, als das Desaster bei der katholischen Kirche spätestens in Deutschland offenkundig war, also 2010 oder spätestens 2018, ebenfalls das Thema systematischer angehen müssen?
Ja, das ist etwas, was auch von vielen Betroffenen aus den evangelischen Kirchen gesagt wurde und ich selber gehört habe von Betroffenen im Rahmen evangelischer Landeskirchen, die immer gesagt haben, hört mal, also warum versteckt ihr euch hinter der katholischen Kirche? Es haben einige Landesbischöfe, auch sehr prominente, halt über Jahre das Thema eigentlich nicht vorangetrieben. Dass es jetzt soweit kam, ist ja erst jetzt soweit kam, ist auch ein Zeichen dafür, dass man versucht hat, auf Zeit zu spielen und auch sich nicht so hinter das Thema geklemmt hat, wie es notwendig gewesen wäre. Jetzt muss man schauen, was daraus wird und ob die Schritte gegangen werden, die aufgrund dieses Berichtes, nicht nur der Zahlen, sondern vor allem auch der Berichte auch von Betroffenen, was da an Konsequenzen gezogen wird.
Haben wir es bei der Missbrauchsaufarbeitung mit einem Phänomen zu tun, wo jede Kirche partout nicht von anderen lernen möchte? Die katholische Kirche in Deutschland hat die Aufdeckung der Missbrauchsskandale in den USA und auch in Irland als eher etwas abgetan, was es bei uns überhaupt nicht gäbe. Und dann zeigte sich dann 2010 überrascht, als es offenbar doch auch in größerem Maße Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland gab. Können Sie jetzt irgendwo erkennen, dass die evangelische Kirche aus den Fehlern der katholischen Kirche gelernt hat oder lernt?
Das kann ich nicht beurteilen. Das muss man sehen, wie es weitergehen wird. Wie gesagt, also das hängt von den Konsequenzen ab, die jetzt gezogen werden. Das, was ich höre von Betroffenen, ist da große Skepsis da. Und also die Lerneffekte wird man erst mittel- oder langfristig beurteilen können.
Haben Sie Hoffnung, dass es Lerneffekte geben kann?
Ich habe immer Hoffnung, sonst würde ich diese Arbeit nicht machen. Aber dazu braucht es Entschiedenheit und das ist das, was auf evangelischer Seite offensichtlich ein Manko ist oder gewesen ist und das auf katholischer Seite auch nicht konsistent da ist. Und das, die Entschiedenheit, sich dem Thema zu stellen, die Entschiedenheit, auch die Konsequenzen zu tragen und nicht einfach zu warten, bis man überrollt wird, beziehungsweise bis es nicht mehr aufzuhalten ist, das ist eine Sache, die ja auch weitergehen wird. Ich meine, in ganz Osteuropa oder auch in Italien hier sind die katholischen Bischöfe weiterhin in Wartestellung oder leugnen das Problem. Und das wird früher oder später kommen. Es wird uns noch lange beschäftigen. Und es wäre besser, das habe ich seit vielen Jahren gesagt, dass man sich dem ganzen sehr unangenehmen Thema von vornherein aktiv stellt. Das tun die Leute nicht, weil sie Angst haben, weil sie meinen, das hätte viele negative Auswirkungen auf das Kirchenbild und auf die Einkünfte und ich weiß nicht was. Also gibt es viele Motive, um das auf die lange Bank zu schieben. Ich glaube, dass es uns als Christen besser anstünde, in welcher Kirche auch immer, dass wir vor allem auf das Leid der Betroffenen wirklich hören und schauen und daraus und mit Betroffenen das entwickeln, was dazu hilft, dass die Kirchen ein sichererer Ort sind und werden.
Sie haben in Ihrer Arbeit auch viele Rückschläge erlebt, viel Ignoranz bis heute, viele Fehler gesehen, die die Kirche gemacht hat. Welche Fehler sollte jetzt die evangelische Kirche auf gar keinen Fall machen?
Also ich bin nicht jemand, der die evangelische Kirche beraten kann, also oder Ratschläge geben kann. Ich glaube, dass wir von dem, was wir über die Jahre und Jahrzehnte gesehen haben, in der katholischen Kirche, in einigen protestantischen Kirchen, vor allem in den englischsprachigen, anglosächsischen Ländern besser gesagt, also Großbritannien, Irland, USA, Australien, dass die große Herausforderung ist, das, was ich vorhin gesagt habe, wirklich mit Kopf und Herz zu machen. Nämlich nicht nur zu meinen, dass man das Thema jetzt schnell vom Tisch räumen kann, indem man jetzt, keine Ahnung, also neue Leitlinien macht oder mit einem Schnellschuss irgendwelche Institutionen etabliert, sondern dass man sich auf den sehr mühsamen, sehr anstrengenden und auch sehr viele Mittel kostenden Weg macht, mit Betroffenen einen Weg zu suchen, um den Betroffenen in den je individuellen Erwartungshaltungen entgegenzukommen, beziehungsweise mit ihnen etwas zu suchen, was ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht, und daraus ein verändertes Verständnis zu entwickeln von dem, was Kirche ist und sein soll und sein muss, wenn es dem Auftrag Jesu entspricht oder besser entsprechen kann. Also das ist ja das, was im Hintergrund von all dem steht. Warum haben wir als Kirchen uns nicht den Betroffenen so gewidmet, wie es notwendig gewesen wäre? Und warum haben wir nicht dort die Mittel investiert, die notwendig gewesen wären, um Missbrauch zu verhindern? Schon seit, weil es eben andere Prioritäten gab, weil es ein Verleugnen gab unter der Vorgabe, dass man das Kirchenbild nach außen hin besser erscheinen lassen müsse, als es tatsächlich ist. Und es erweist sich halt als der völlige Trugschluss. Also jetzt fällt uns all das, was an Fassadenklitterei sozusagen gemacht wurde, auf die Füße und macht es sehr schwierig, diesen Glaubwürdigkeitsverlust überhaupt irgendwie ansatzweise anzugehen, der dadurch entstanden ist, dass die Leute gesehen haben, dass hinter der Fassade, einer schönen Fassade, die immer schön gestrichen war und wo man mit Girlanden, spirituellen Sprüchen und so weiter das alles verdeckt hat, dass dahinter halt manchmal viel zu oft die reine Hölle war für Kinder und Jugendliche und andere vulnerable Gruppen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir als Christen, und das schließt die evangelischen Mitchristen auch mit ein, dass wir uns dem Thema auf einer anderen Ebene stellen. Auf einer, wo, wie gesagt, ich habe das mit dem Herz beschrieben, und wo es sehr um eine Willensentscheidung auch geht. Wir wollen uns den Betroffenen stellen. Wir wollen ihnen zuhören. Und wir wollen uns auf einen gemeinsamen Weg machen, um das wirklich zu hören, was sie erlebt haben und was ihre Erwartungen heute sind, beziehungsweise ihre Lehren, die sie an uns weitergeben, damit christliche Gemeinden und in allen Zusammenhängen Christen respektvoll mit anderen umgehen, die Würde des anderen achten und sich sorgen um die Menschen, die verletzt sind oder die verletzt werden könnten. Das ist die Präventionsarbeit, die wir ja hier auch an unserem Institut vorantreiben, mit der Schulung von Personal im Bereich von Safeguarding, von Prävention und Intervention. Also das ist das, was auch unser Beitrag ist. Und wir sind ja auch gerne bereit, mit anderen Institutionen und anderen Religionen und Kirchen zusammenzuarbeiten. Ich war am Samstag in Canterbury bei der Versammlung des anglikanisch-katholischen Dialogforums mit 50 Bischöfen, sowohl anglikanisch als auch katholisch. Und auch da war bei den Anglikanern war ein großes Interesse da für das, was wir hier an unserem Institut tun.
Die frühere Bundesministerin Annette Schavan sprach hier vor einigen Tagen in der katholischen Akademie von schmerzhaft vertanen Chancen der Kirche. Sie meinte, die Kirchen hätten 2010 beim Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch der Bundesregierung die Initiative ergreifen sollen und hätten gemeinsam vorangehen sollen. Mit der Erarbeitung von gemeinsamen Standards für Aufarbeitung, Prävention und Entschädigung. Zitat von Frau Schavan. Damit hätten sie der Gesellschaft einen riesengroßen Dienst erwiesen und vielleicht hätten sich dann auch andere Bereiche wie etwa der Sport angeschlossen. Teilen Sie diesen Optimismus?
Naja, Optimismus ist es ja nicht, meines Erachtens. Also es ist Realismus, wenn sie im Konjunktiv spricht. Sie hätten es tun sollen. Das haben sie ja nicht getan. Und deshalb ist es ein bitterer Realismus, weil es nicht geschehen ist. Nun muss man sagen, dass in der katholischen Kirche damals in Deutschland sicherlich nicht die Bedingungen da waren, nicht annähernd die Bedingungen da waren, dass man konzertiert vorgegangen wäre, wie das zum Beispiel in Österreich geschehen ist, zur selben Zeit. In Deutschland war das Bild auch unter den Bischöfen sehr disparat und hätte nicht erlaubt, eine gemeinsame Linie zu fahren. Und die evangelischen Kirchen haben sich, wie gesagt, meinen Eindruck nach hinter der katholischen Kirche sehr versteckt und wollten im Windschatten segeln. Ich war ja selber Mitglied der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Runden Tisches bei der Frau Schawan damals, 2010 und 2011. Und die evangelischen Gegenparts waren sehr still bei all diesen Beratungen. Also das war schon sehr auffällig.
Der Optimismus bezog sich eher darauf, dass sich andere Bereiche wie der Sport halt auch angeschlossen haben.
Der Optimismus wäre, glaube ich, ist, sagen wir mal, ja, schon sehr gewagt, weil man auch beim Sport sieht, dass das nur, dass sich offensichtlich nur etwas bewegt, wenn Betroffene an die Öffentlichkeit gehen. Also wenn es nicht zum Beispiel in den USA das olympische Turnerteam gegeben hätte, wo die Frauen an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil hundertfach durch einen Arzt da missbraucht worden ist, dann hätte sich auch dort nichts bewegt. Und Ähnliches sieht man ja in Deutschland. Da gibt es jetzt im Fußball etwas Bewegung, bei den Reitern zum Beispiel, bei den Schwimmern. Aber da sind sicherlich noch sehr viele Sportarten, die das von sich wegschieben. Obwohl wir wissen, genauso wie im Musikbereich, also Musikunterricht, Einzelunterricht, was sind da für Risikofaktoren dabei? Ja? Öffentliche Schule, ja, also da hört man ja bisher noch gar nichts. Also insofern ist das eine gewagte, optimistische Haltung, die vielleicht, sagen wir mal, sich verwirklicht, in die Verwirklichung hätte führen können, wenn die katholische und die evangelische Kirche sich gemeinsam für etwas wie ein, sagen wir mal, Aufarbeitungsgesetz oder eine Wahrheitskommission oder so eingesetzt hätten. Aber auch damals war der politische Wille meines Erachtens nicht da, sowas anzugehen. Ich habe ja selber vor jetzt mittlerweile über 3 Jahren in Berlin bei 2 prominenten Parlamentariern der damaligen Großen Koalition dafür geworben. Und das, ich habe nie mehr was davon gehört. Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass sich auf politischer Ebene da jetzt was geändert hat?
Wie man sieht, ist es sehr schwierig. Gestern war in der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel bzw. auch ein Kommentar, der darauf hingewiesen hat, dass im Familienministerium, dem ja die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zu Fragen des sexuellen Missbrauchs zugeordnet ist, ein Gesetzentwurf schon lange liegt, der ja nicht weitergegeben wurde oder nicht entsprechend behandelt wurde. So verstehe ich das jedenfalls, was da steht. Und das ist ja erstaunlich, weil also es müsste ja ein großes Anliegen des Familienministeriums sein. Also da, was da an politischem Wille vorhanden ist, in einer Zeit, in der die Gelder sehr knapp werden, in der sehr viel Unmut über die Bundesregierung insgesamt da ist, in der sehr viel Unruhe im Land ist, wegen all der Dinge, die mit den Parteien und mit den Projektionen für dieses Wahljahr und so zusammenhängen, da sieht man, dass der politische Wille auch von diesen äußeren Konstanten abhängt und dass der Kinderschutz dann offensichtlich nach hinten rutscht, genauso wie das in der Pandemie zu beobachten war. Dort, wo Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand nach vorne rücken, fällt der Kinderschutz als erstes runter. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Kinder keine Lobby haben.
Eine bittere Erkenntnis zum Schluss. Pater Sollner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA im Gespräch mit Hans Zollner. Die Berichterstattung aus der FAZ, die Hans Zollner gerade erwähnt hat, die findet ihr ebenso wie einen Link zur Forumstudie in den Shownotes zur heutigen Episode. Dort haben wir euch auch das Gespräch verlinkt, das mein Kollege Falk Hamann im April 2023 mit Pater Zollner darüber geführt hat, wie Prävention in der katholischen Weltkirche weiter vorangebracht werden kann. Euer Feedback, eure Anmerkungen, am besten in die Kommentare bei Insta oder Facebook. Wir sind gespannt auf eure Sicht der Dinge. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann abonniert uns bitte, um nichts mehr zu verpassen. Gebt uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und erzählt Freundinnen und Freunden von Mit Herz und Haltung und empfehlt uns so weiter. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.